Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Im politischen Berlin, da wird gerade heftig diskutiert darüber, wie der nächste Bundeshaushalt aussieht. Und er scheint, so jedenfalls die bisherigen Planungen, einherzugehen mit Kürzungen auch für das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das BMBF. Was diese Kürzungen für Auswirkungen haben könnten, darüber wollen wir heute diskutieren hier bei Campus und Karriere. Wenn man sich in Social-Media-Kanälen tummelt, da wo viele Forscherinnen und Forscher unterwegs sind, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann stößt man im Moment auf viel Skepsis und viele Sorgen. Das hat zu tun damit, dass der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wohl im kommenden Jahr gekürzt werden soll, gekürzt werden muss nach Vorgaben aus dem Finanzministerium. Und diese Kürzungen haben natürlich Einfluss auf das, was politisch noch gefördert und umgesetzt werden kann. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Wochen eine durchaus bemerkenswerte Pressekonferenz. Eine Pressekonferenz, die abgehalten wurde von Katharina Günther-Wünsch. Das ist die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, von Thies Rabe, der in Hamburg für die SPD Senator ist für den Bildungsbereich. Und von Alexander Lorz von der CDU, der in Hessen dieses Amt bekleidet. Und sie haben alle drei gewarnt, Mensch, da kommt was Schlimmes auf uns zu aus dem BMBF, wenn nämlich Projekte wie zum Beispiel das Förderprogramm Startchancen oder auch der Digitalpakt 2.0 nicht mehr gefördert werden können, weil die Gelder fehlen, weil die politischen Ansagen dafür fehlen. Dorothee Feller ist Schulministerin in Nordrhein-Westfalen und sie steht hinter dieser Warnung ihrer Kolleginnen und Kollegen.
Also die Äußerungen von Frau Günther-Wünsch, von Herrn Lorz und von Herrn Rabe sind in der KMK abgestimmt gewesen. Daran können Sie erkennen, alle Bundesländer stehen hinter diesen Aussagen. Und bei dem Programm Startchancen finden viele Verhandlungen statt. Also aus Sicht der Länder könnten sie zügiger laufen, das muss ich wirklich sagen, weil es bleibt nicht viel Zeit. Also wenn das nächstes Jahr starten soll, dann müssen wir auch entsprechend die Fakten auch klar haben. Und beim Digitalpakt 2.0 sind wir noch nicht so weit. So, man muss wissen, der Digitalpakt 1.0 läuft Ende 2024 aus und es ist wirklich wichtig, dass wir eine richtige Anschlussförderung haben und da gilt das Gleiche. Wir müssen den jetzt eigentlich haben, damit wir auch in den Ländern noch die Vorbereitung treffen können. Und deswegen sagen wir immer, uns läuft die Zeit davon. Das reicht nicht, dass wir 25 erst die Vereinbarung mit dem Bund haben. Wir brauchen sie vorher, wenn wir einen nahtlosen Übergang haben wollen. Wir wünschen schon, dass es zügiger geht. Wir finden schon aus unserer Bundesländersicht, dass wir viele Vorschläge, gerade was Digitalpakt angeht und Startchancen angeht, sehr frühzeitig auch gemacht haben und wir hätten uns schon gewünscht, dass wir da auch schneller eine Rückmeldung kriegen.
Durchaus Unmut also, der da zu hören ist aus den Bundesländern in Richtung der Bundesregierung, in Richtung vor allem des BMBF, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und wir wollen diskutieren, welche Projekte denn jetzt noch eine Chance haben. Würden gerne versuchen rauszufinden, wohin es gehen könnte mit der Bildungs- und Wissenschaftspolitik, mit der Forschungspolitik in den kommenden Jahren, wenn eben Kürzungen von, im Moment wird kolportiert, über 500 Millionen Euro im BMBF-Haushalt anstehen. Und darüber würden wir gerne auch mit Ihnen diskutieren. Welche Projekte, welche Forschungsthemen, welche Bildungsprojekte sind Ihnen wichtig? Wo würden Sie sagen, da braucht die Wissenschaft die Unterstützung? Und wo würden Sie vielleicht auch sagen, da kann man kürzen? Rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich, wenn Sie sich melden und wir werden versuchen, Ihre Fragen, Ihre Anregungen aufzunehmen in einer Runde mit Expertinnen und Experten, die auf das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln schauen. Da ist zum einen Nina Kolleck, sie ist Universitätsprofessorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni in Potsdam, Bildungsforscherin und direkt mit Forschungsprojekten betroffen. Guten Tag, Frau Kolleck.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Und Kai Gehring ist mit dabei. Er ist Mitglied des Bundestags für die Grünen, gleichzeitig Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Also einer, der in der Bundespolitik durchaus an einer Schlüsselposition sitzt. Und ihn erreichen wir heute in Essen. Guten Tag, Herr Gehring.
Ja, hallo, Herr Himmelrath. Hallo, Frau Kolleck.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren. Frau Kolleck, wir haben Sie unter anderem eingeladen, weil Sie sagen, ja, ich spüre diese Kürzungen sehr konkret. Können Sie das mal schildern, wie das bei Ihnen im Moment aussieht?
Genau, ich bin natürlich nur ein Einzelfall, sage ich mal, aber alleine an meinem Lehrstuhl wurden jetzt in den letzten Tagen fast 1 Million, also eigentlich 1 Million bewilligter bzw. zugesagter BMBF-Mittel in dem Bereich Demokratiebildung, kulturelle Bildung ganz unerwartet gestrichen. Und das verdeutlicht natürlich, welches dramatische Ausmaß die aktuelle Politik für ganz Deutschland hat.
Wenn Sie sagen, 1 Million wird da gestrichen, was heißt das konkret? Da werden Leute rausgeschmissen oder Projekte werden abgebrochen oder wie äußert sich das?
Es betraf jetzt konkret 2 Projekte. In einem ersten Schritt wurde ein Projekt, das bereits positiv begutachtet wurde und zum Vollantrag aufgefordert wurde, was von Universitäten immer so als Förderzusage wahrgenommen wird. Auf dieser Grundlage werden dann auch Personen eingestellt. Ich hatte auch schon 2 konkrete Personen, die auf Qualifikationsstellen dann in dem Projekt arbeiten sollten, also 2 75%-Stellen. Und dieses Projekt, das positiv begutachtet wurde, das wurde dann plötzlich unerwartet, also für uns extrem unerwartet, also mich und meine Kooperationspartnerin aus der Praxis, aus der LKJ, ganz unerwartet abgelehnt ganz plötzlich. Und wir haben auch mündlich eigentlich so kommuniziert.
Jetzt haben wir gerade ein paar Tonprobleme mit der Leitung. Wir wählen Sie, glaube ich, nochmal an, aber es wird deutlich sozusagen, da sind laufende Projekte betroffen. Herr Gehring, Sie sind als Bundespolitiker und als Mitglied des Bundestags sozusagen einerseits Kontrollorgan der Regierung. Gleichzeitig sind Sie bei den Grünen und damit natürlich auch im Regierungshandeln durchaus mit drin. Wie nehmen Sie die Situation rund um das BMBF und auch um solche Finanzkürzungen wahr?
Ja, Sie haben erstmal recht, dass das Parlament in Gänze Kontrollorgan ist und dass ich gleichzeitig auch darauf achte, dass wir die großen Linien aus dem Koalitionsvertrag bei Bildung und Forschung auch weiter einhalten. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nochmal klar macht, wie ein solcher Haushalt entsteht. Es handelt sich jetzt hier um einen Regierungsentwurf. Und dieser Entwurf, das sind jetzt 1364 Seiten, der wird jetzt gerade sehr genau analysiert und die Fraktionen werden sicherlich hier auch nochmal Gesprächsbedarf anmelden an vielen Stellen, denn das ist jetzt erstmal, wie gesagt, der Regierungsentwurf. Der Haushaltsgesetzgeber ist das Parlament. Und wenn man auf den 2023er Haushalt blickt, dann gibt es große Unterschiede zwischen dem, was ursprünglich im Haushaltsentwurf der Regierung stand und was das Parlament mit den Fachausschüssen, mit dem Haushaltsausschuss in der Federführung dann am Ende auch beschlossen hat. Ich weiß nicht, ob wir so große Sprünge nochmal schaffen, wie Polarstern 2 auszufinanzieren oder GRACE als wichtigen Forschungssatelliten. Aber da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, sondern die Diskussionen starten im September. Da ist die Haushaltswoche die erste und dann geht's los. Und ich finde extrem wichtig, dass wir bei Bildung und Forschung immer über Investitionen in unsere Zukunftsfähigkeit sprechen, in die Chancengerechtigkeit, in die Fachkräftesicherung und die Innovationskraft unseres ganzen Landes. Und deshalb bin ich nicht der Einzige, den Schmerz, dass es da ein Minus im Regierungsentwurf beim BMBF gibt, denn das passt jetzt zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten nicht. Und gleichzeitig ist dieser Haushaltsentwurf unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen auch entstanden. Die Reserven, also die Rücklage ist nahezu aufgebraucht. Kredite konnten dann nur im Rahmen der Regeln der Schuldenbremse aufgenommen werden. Und wir sind mit den Koalitionspartnern noch nicht so zu Potte gekommen, wie wir das wünschen beim Abbau klimaschädlicher Subventionen.
Das heißt, Sie diskutieren da an dieser Stelle noch?
Ja, selbstverständlich. Wie gesagt, es ist jetzt ein Regierungsentwurf.
Ja.
Und dann werden die Fraktionen und das Parlament diskutieren. Und kein Gesetzentwurf, gerade was den Haushalt angeht, geht nachher am Ende so ins Gesetzesblatt, wie es eingebracht wurde. Und deshalb ist da aus meiner Sicht noch Spielraum und die Steuerschätzung kommt ja auch noch. Und wichtig ist mir, dass Bildung, Forschung, Wissenschaft eben die Quellen künftigen Wohlstandes sind. Und ich verstehe die Sorgen und will nur kurz sagen zu dem Einzelprojekt von Frau Kolleck, ich kann sozusagen nicht im Einzelfall nachvollziehen, welche Förderzusagen das BMBF cancelt. Das ist aber der falsche Weg. Und ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass in der Zeit, wo neofaschistische Strömungen und Rechtsextreme unsere Demokratie zunehmend auch unter Druck setzen, dass gerade auch Demokratiebildung, Forschung in diesem ganzen Feld, auch der kulturellen Bildung, bis hin zur Bundeszentrale für politische Bildung, die auch um 21 Millionen gekürzt werden soll, zum jetzigen Zeitpunkt der falsche Weg ist. Deshalb wird es hier Gesprächsbedarf geben und dafür ist das Parlament als Haushaltsgesetzgeber der richtige Ort.
Anregungen für diese Gespräche können wir vielleicht auch in dieser Sendung sammeln. Rufen Sie uns gerne an und erzählen Sie uns oder sagen Sie uns, wo Sie denken, dass das BMBF Schwerpunkte setzen soll, wo Sie vielleicht auch denken, dass gekürzt werden könnte. Sie können uns auch eine Mail schicken, campus@deutschlandfunk.de. Einer, der auch mit ein bisschen Kritik, vermute ich, auf die Pläne des BMBF schaut, ist Matthias Anbuhl, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, der jetzt am Telefon ist. Guten Tag, Herr Anbuhl.
Guten Tag, Herr Himmelrath.
Wie nervös machen Sie diese Kürzungspläne im BMBF?
Na, die Pläne machen mich schon sehr nervös im Moment gerade. Wir haben eigentlich, Kai Gering sprach eben von den großen Linien des Koalitionsvertrages. Im Koalitionsvertrag viele, viele gute Punkte verankert. Es sollte mehr BAföG geben für die Studierenden, regelmäßige Erhöhung. Die Zahl der geförderten jungen Menschen sollte steigen. Eine echte Trendwende hat die Bildungsministerin versprochen. Und jetzt registrieren wir auf einmal im Haushaltsentwurf für 2024, dass dort ausgerechnet beim BAföG weniger Mittel bereitstehen, um die 440 Millionen Euro. Und das würde natürlich diese Reformversprechen, auf die viele Studierenden, die jetzt gerade in der Inflation auch hart gebeutelt sind, warten, in Frage stellen. Gibt es höhere Bedarfssätze? Gibt es eine höhere Wohnkostenpauschale? Die versprochene Strukturreform, all die BAföG-Versprechungen, die wir ja positiv begleitet haben und die wir gut finden, stehen jetzt aus unserer Sicht in Frage. Und ich bin in einem Punkt bei Kai Gering. Ich bin nervös, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil in der Tat ist es so, dass jetzt das parlamentarische Verfahren startet im September. Und mein Appell an die Parlamentarier ist einfach, dass man hier nochmal eingreift, diesen Fehler beherzt korrigiert und auch für die aktuellen und die künftigen Studierenden im Land sich einsetzt. Weil wir hatten nach der Corona-Pandemie der jungen Generation ja versprochen, sie in Zukunft nicht mehr hängen zu lassen. Und jetzt muss ich eben auch zeigen, was das wert ist.
Herr Gering, können Sie da Hoffnung machen?
Also erstmal gibt es eine große Übereinstimmung zwischen uns, denn diesen BAföG-Haushaltstitel abzusenken, sendet erstmal kontraproduktive Signale. Gleichzeitig alle, die einen BAföG-Antrag stellen werden und anspruchsberechtigt sind, werden auch BAföG bekommen, denn das BAföG ist ein Rechtsanspruch. Insofern ist das sicherlich ein bisschen Haushaltskosmetik, was das BMBF hier vorlegt. Denn wir haben ja gestern auch eine erste Wirkung durch das Statistische Bundesamt dokumentiert, was die letzte BAföG-Reform angeht. Wir haben ja im ersten Schritt die Freibeträge allein um 20,75% erhöht. Das war die größte Erhöhung aller Zeiten in diesem Bereich. Und jetzt ist die Gefördertenquote um plus 1% drauf, der Förderbetrag um 5,1% und die Gesamtausgaben fürs BAföG um 2,8%. Und da leuchtet mir nicht ein, dass im nächsten Jahr im 24er Haushalt dann die BAföG-Mittel auch wieder runtergehen. Das glaube ich nicht, sondern ich finde es sehr, sehr wichtig, und das hat Herr Anbuhl auch angesprochen, dass wir die nächsten BAföG-Reformschritte auch angehen, die im Koalitionsvertrag drinstehen. Stichwort elternunabhängiger und Stichwort Studienstarthilfe. Denn das BAföG ist nun mal gerade für junge Talente aus einkommensärmeren Elternhäusern der Weg auf den Campus und eine Garantie für vielfältige Bildungswege.
Ist das bei Ihnen, ich gebe es mal weiter zu Frau Kolleck, ist das bei Ihnen, Frau Kolleck, auch ein Thema, dass Sie so mitkriegen, Mensch, da wird auch über zum Beispiel Themen wie Studienfinanzierung beim wissenschaftlichen Nachwuchs gesprochen und bei den Studierenden?
Ja, in jedem Fall, auf jeden Fall. Auch gerade was Stipendien angeht, Promotionsstipendien, da gab es ja auch die große Debatte, dass hier gekürzt werden soll. Und dann eine große Unsicherheit bei Nachwuchswissenschaftlerinnen, also Wissenschaftlerinnen in der Qualifikationsphase auch, was überhaupt die Arbeit in der Forschung angeht. Und das sehen wir auch ganz definitiv, dass Forschung als Arbeitsmarkt immer weniger attraktiv ist für viele Personen. Und dazu trägt natürlich die Politik des BMBF, die aktuelle Politik, wie sie aktuell läuft, erheblich bei. Jetzt auch mit den Unsicherheiten bei Förderzusagen oder auch bereits laufenden, bewilligten Projekten. Deswegen auch nochmal an Herrn Gering. Es handelt sich also in meinem Fall nicht nur um ein Projekt, sondern um zwei Projekte. Auch ein weiteres Projekt ist betroffen, das bereits läuft seit mehreren Jahren und auch bereits bewilligt ist. Hier wurden Kürzungen vorgenommen und ich bin nicht die Einzige, die betroffen ist, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen aus der Rassismusforschung, Rechtsextremismusforschung, die ebenfalls von diesen Kürzungen ganz konkret betroffen sind.
Herr Anbuhl, ich danke Ihnen, dass Sie dieses Finanzierungsthema nochmal mit aufgebracht haben, mit reingebracht haben. Und wir gehen mal hier weiter in unserer Diskussion. Danke Ihnen erstmal für dieses kurze Interview, für dieses kurze Gespräch. Wir schauen nochmal, Frau Kolleck und Herr Gehring. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Bereiche, die jetzt betroffen sind. Wir haben jetzt gesprochen über Studienfinanzierung, beginnt im Grunde bei Studentinnen und Studenten. Wir haben gesprochen über Nachwuchsregelungen, da kommt sicherlich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz nochmal zur Sprache. Wir haben jetzt gesprochen über Forschungsförderung, das ist das, was Frau Kolleck reingebracht hat. Und die großen Reformlinien haben wir auch angesprochen, also das, was noch über die unmittelbare Reform kleinerer Schritte hinausgeht. Ist da im Moment so tatsächlich so wahnsinnig viel in Bewegung oder täuscht dieser Eindruck, Herr Gehring? Ist das nur so ein Außeneindruck? Steht eigentlich schon fest, in welche Richtung es geht?
Also ich versuche mich da mal durchzuarbeiten, weil Frau Feller hatte ja das Startchancenprogramm angesprochen. Ja. Das ist ein wahnsinnig wichtiges für Schulen in sozialen Brennpunkten, in benachteiligten Quartieren. Das wird kommen für 4000 Schulen bundesweit und es ist auch ein Herzensanliegen der Grünen und aller Koalitionspartner. Das wird aber Mitte nächsten Jahres erst starten, weil die Verhandlungen immer noch nicht fertig sind. Und es ist ja auch nicht so, dass alle 16 Bundesländern der gleichen Auffassung sind. Der Bund möchte hier eben stärker nach Sozialindex und nach echter Bedürftigkeit die Mittel verteilen und die Länder doch noch nach dem Königsteiner Schlüssel, also mehr nach Himmelsrichtung. Und da braucht es noch eine Einigung. Und da wäre die KMK-Sitzung im Oktober gut für, damit dann eben dieses Programm auch gut vorbereitet werden kann, was mit Bildungsforschenden und mit Bundestagsabgeordneten ja auch entstanden ist. So, da hoffe ich, dass KMK, Bund und Länder sich da gemeinsam einen Ruck geben. Und ich gehe davon aus, dass das Startchancenprogramm wie geplant dann zum Schuljahr 2024/25 beginnt. Ich hätte es mir auch früher gewünscht, aber das kommt. Und beim Digitalpakt muss man, glaube ich, die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen und da nicht zu nervös werden. Denn es gibt ja einen Unterschied zwischen den Zeiträumen, wann sozusagen, bis wann Anträge gestellt werden können und bis wann Mittel verausgabt werden. Das politische Signal, dass es einen Digitalpakt 2.0 gibt, ist ja schon da. Und das wollen auch die Koalitionspartner. Und ich gehe davon aus, dass das BMBF mit den Ländern in der KMK hier auch in die Richtung weiter berät, damit es hier gute Übergänge gibt. Denn das ist ja eines der großen Modernisierungsdefizite in unserem Schul- und Bildungsbereich und Digitalisierung insgesamt. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur die Geräte hat und die Systemadministratoren und all das, was über den Digitalpakt schon aufgegleist ist, sondern dass man hier auch eine Planungssicherheit und Verlässlichkeit in Zukunft hat. So beim BAföG ganz wichtig, es gibt keine Kürzung. Es gibt eine Absenkung des Haushaltstitels. Wenn jetzt hoffentlich möglichst viele einen BAföG-Antrag stellen und der auch bewilligt wird, dann wird das BAföG ausgezahlt, weil es einen Rechtsanspruch gibt. Also nochmal in dieser Deutlichkeit. Bei den Stipendienprogrammen, was jetzt Frau Kolleck angesprochen hatte, ja, das betrifft gerade DAD und AVH, also Deutsche Akademische Austauschdienst, Alexander von Humboldt Stiftung besonders. Und damit bin ich in der Form so auch noch nicht einverstanden, ja, weil Stipendienprogramme eben auch Chancen von Talenten und Spitzenkräften im In- und Ausland schwächen, wenn die gekürzt werden. Und wir wollen ja.
Da sägen wir quasi an dem Wissenschaftsast, ne?
Naja, also es ist in der Tat eine kleine Kürzung und im Koalitionsvertrag steht aber drin, dass wir jedes Jahr um 3% steigern wollen. Das haben wir beim letzten Mal noch hingekriegt. Wichtig ist, dass wir die Internationalisierung unseres Wissenschaftsstandortes weiter vorantreiben. Das ist letztlich ja auch die ganze Philosophie der Ampel. Ja, wir haben jetzt auch um den Fachkräftemangel abzumildern, unter anderem die Einwanderungsgesetze gemacht, das Punktesystem eingeführt, die Visastellen aufgestockt, damit man nicht mehr so lange warten muss, um ins Land zu kommen. Und dann braucht man aber eben auch entsprechend ausreichend Stipendien. Und da sollten wir auch keine kontraproduktiven Signale senden, sondern auch für die Austauschorganisation Planungssicherheit.
Frau Kolleck, wenn Sie das alles so hören, klingt doch so, als ja, die Kritik ist angekommen, wir haben eine schwierige Situation, aber grundsätzlich geht es in die richtige Richtung. Sie erleben das, glaube ich, ganz anders, oder?
Ich habe es insbesondere so in den letzten Tagen ganz anders erlebt. Also einmal mein Fall, den habe ich ja schon erläutert, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind und auch die Unsicherheit so unter WissenschaftlerInnen auf Qualifikationsstellen überhaupt sich für die Forschung zu entscheiden, aber auch ganz spezifisch sich für BMBF-Projekte zu entscheiden. Also die Attraktivität an vom Bund geförderten Projekten nimmt erheblich ab. Mhm. Zeitgleich sehen wir eben, also es ist mit einem starken Sinken des Renommees auf jeden Fall verbunden. BMBF-Projekte sind einfach auch für WissenschaftlerInnen nicht mit einem hohen Renommee verbunden, das muss man sagen, weil sich das BMBF einfach in den letzten Jahren von dem Ideal guter Forschungsförderung ganz stark entfernt hat.
Aber machen Sie das nochmal konkret. Was heißt das? Was wäre gute Forschungsförderung?
Gute Forschungsförderung wäre auf jeden Fall eine verlässliche Forschungsförderung, die nicht plötzlich gestrichen wird oder gekürzt wird. Gute Forschungsförderung wäre auch eine gute Kommunikation mit WissenschaftlerInnen und etablierten ProfessorInnen natürlich auch, was auch teilweise sehr abgenommen hat in den letzten Jahren. Und gute Forschungsförderung wäre auch ein angemessenes Drittmittelmanagement, das einfach auch bei BMBF-Projekten, also in den letzten Monaten habe ich einfach nur noch an der Verwaltung von BMBF-Projekten gesessen und nicht nur ich, sondern eben auch viele andere in meinem Team. Und ich bin ja nicht die Einzige, sondern das betrifft ja auch viele andere WissenschaftlerInnen, mit denen ich eben spreche. Also ich kann nur sagen, mit anderen FördermittelgeberInnen habe ich diese Probleme nicht, wie beispielsweise DFG oder dem Europäischen Forschungsrat, also dem ERC.
Herr Gehring, zerstören wir da gerade so ein bisschen unseren Forschungsstandort oder vielleicht ein bisschen kleiner formuliert, verspielt die Bundesregierung und das BMBF da gerade so ein bisschen die Möglichkeit, Forschung auch mitzugestalten?
Also wir müssen uns das jetzt sehr genau angucken, weil ich das ja auch ernst nehme, was Frau Kolleck sagt. Sie sind da eine wichtige Whistleblowerin sozusagen, weil das ist ja alles ministerielles Handeln. Wir als Parlamentarier, also ich als Grüner, als Ausschussvorsitzender und als aktiver Parlamentarier, ich kann ja jetzt vor allem meine Haltung rüberbringen und ich kann eben im Haushaltsverfahren dafür Sorge tragen, dass dann auch Veränderungen noch am Regierungsentwurf stattfinden. Wir hatten das ja in der letzten Parlamentspause im letzten Sommer schon mal, dass auch bestimmte Klima- und Biodiversitätsforschungsprogramme gekürzt werden sollten. Das ist dann im Haushaltsverfahren auch erfolgreich zurückgekämpft worden. Aber ich gebe Frau Kolleck recht, dass Verlässlichkeit, Planungssicherheit, ich möchte noch ergänzen, Kreativität und Agilität sehr, sehr wichtig ist bei der Forschungsförderung. Und auch DFG, die Sie beispielsweise genannt haben, werden natürlich durch Bundesmittel und eben durch den Etat des BMBFs und der Staat als größter Drittmittelgeber gespeist. Und ich finde, dass wir auch bei der Forschung, weil wir gerade eine Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation verabredet haben mit klaren Missionen, wir stärker auf die SDGs, auf die globalen Nachhaltigkeitsziele adressieren müssen. Also von Klimaforschung über Biodiversität bis Gesundheit. Und es geht halt in dieser gesellschaftspolitischen Lage auch nicht bei der Antirassismusforschung oder bei der Demokratiebildung in diesem Umfang zu streichen. Ich glaube, dass wir da innerhalb der Regierungsfraktionen auch noch Diskussionen nicht nur führen werden, sondern auch schauen bei den einzelnen Projekten, wie kann da eben auch eine weitere Förderung stattfinden in dieser sehr schwierigen Haushaltslage. Und ich möchte deshalb nochmal sagen, wir haben hoffentlich neue Spielräume, wenn die Steuerschätzung kommt, vor allem aber auch, wenn SPD und FDP in der Koalition auch eifriger dabei sind, klimaschädliche Subventionen abzubauen und auch verschiedene andere Sparvorschläge noch aufzugreifen. Und dann hoffe ich und denke, dass das Gesamttableau eben für den Wissenschaftsstandort auch eine gute Sache ist, zumal jetzt im zweiten Halbjahr mit DATI, mit Sprintfreiheitsgesetz und vielen weiteren Projekten auch der Ampel noch einiges in petto ist. Und
ich gebe nochmal in die Praxis zurück an der Stelle zu Frau Kolleck. Denn Frau Kolleck, ja. Sie hatten gesagt, es gibt verschiedene Fördermittelgeberinnen und Geber. Was hält Sie denn davon ab, zu sagen, auf BMBF Förderung verzichten wir einfach. Wir machen diese Projekte schlicht nicht mehr, wenn die so wahnsinnig schwierig sind.
Das ist eine gute Nachfrage, denn es geht tatsächlich vielen WissenschaftlerInnen oder vielen KollegInnen von mir bereits so, dass sie sagen, BMBF-Projekte kommen für sie einfach gar nicht in Frage. In meinem Bereich ist es jetzt ein bisschen anders, dadurch, dass ich in dem Bereich Demokratiebildung auch forsche. Und gerade in Deutschland, dass es einfach aktuell enorme Herausforderungen gibt, in denen wir mehr Erkenntnisse brauchen. Gerade junge Menschen und die Gefährdung mit Rassismus, Rechtsradikalismus hier in ländlichen Regionen. Ich kann ganz viele Forschungsthemen aufzählen, wo wir ganz dringenden Handlungsbedarf haben, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Und da kommt nur das BMBF oder kommen nur BMBF-Förderungen in Frage. Also das Projekt, die Projekte, die ich jetzt beispielsweise erwähnt habe, bei denen jetzt mein Team diese drastischen Kürzungen erfahren hat, da ist es so, dass wir das bei anderen Fördergebern gar nicht einreichen könnten. Also beim ERC ist einfach so ein deutsch-spezifisches Projekt und eine Problemlage, die wir da aufgeworfen haben, weil es eben um Radikalisierungstendenzen auch in unterschiedlichen Regionen Deutschlands geht bei jungen Menschen und wie sie sich da auf TikTok ausdrücken beispielsweise, also soziale Medien nutzen und wie dadurch extremistische Einstellungen sich eben auch verbreiten beziehungsweise eine Auseinandersetzung mit politischen Sachverhalten erfolgt. Oder das andere, da geht es ja auch genau um Fragen von kultureller Bildung und Demokratiebildung in ländlichen Regionen Deutschlands. Das kann ich nicht in Europa, in der europäischen, also beim ERC einreichen. Und für die DFG ist es zu anwendungsorientiert. Also es ist kein Projekt, das ich bei der DFG realisieren könnte.
Ja, so dass Sie also auf BMBF an der Stelle tatsächlich angewiesen sind. Wenn Sie mit diskutieren wollen,
rufen. Oder es gibt diese Art der Forschung nicht mehr. Man kann natürlich sagen, okay, dann wird es diese Art der Forschung eben nicht mehr geben in Deutschland.
Aber das wurde, glaube ich, schon deutlich, dass das nicht gewünscht ist. Wir haben eine Anruferin, die sich gemeldet hat. Frau Roman Speck, schönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Was hat Sie bewogen, zum Hörer zu greifen?
Das Thema als solches und eine leise Kritik an der Gesprächsführung insofern, als es mir ganz besonders wichtig ist, einmal Ross und Reiter zu benennen. Hier wird immer nur in Abkürzung vom Bundesministerium für Finanzen gesprochen. Ich würde wirklich darauf drängen, dass in diesem Fall ganz politisch geäußert wird, dass es die FDP ist, dass es Herr Bundesminister Lindner ist, der diese Kürzungen ins Spiel bringt. Mir ist die Ampel, stellt sich als so gefährdet dar. Ich habe eine große Sorge, dass aufgrund des politischen Verhaltens der FDP eine echte Chance vertan wird. Und das bezieht sich jetzt auch auf den Gesprächs- oder auf die Vorrednerin, die dargestellt hat, welche Auswirkungen die Kürzungen im Bereich politische Bildung haben. Ich bin ehemalige Grund- und Hauptschullehrerin, Grund- und Gemeinschaftsschullehrerin und kann dem wirklich nur voll zustimmen.
Das heißt, Sie sehen auch Sie sehen das nicht als Zufall an, dass auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung von der FDP geführt wird mit Frau Stark-Watzinger?
Das ist kein Zufall. Da unterstelle ich möglicherweise etwas, aber es ist eine sehr unglückliche Verhaltensweise, sehr unglücklich. Und es ist kontraproduktiv. Wissen Sie, ich verfolge den ganzen Tag den Deutschlandfunk. Wir haben vorhin etwas über das Erstarken der AfD gehört. Wir hören es jeden Tag wieder. Und wenn wir dann gleichzeitig aber auch den Bereich der politischen Bildung mit dem Streichen von Forschungsgeldern vermindern. Ja, dann frage ich mich, Leute, wie soll es denn ansonsten noch gehen? Wie wollen wir denn jungen Menschen und auch den Menschen hier meinetwegen auch dem Land vermitteln, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist, deren politisches Wirken wir einfach nicht mehr ertragen können nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja, wirklich. Es betrifft mich dermaßen, dass ich jetzt einen ganz hohen Puls habe. Das muss ich einfach mal so sagen.
Hört man auch ein bisschen raus. Frau Kolleck, direkt dazu und dann Herr Gehring.
Ja, vielen Dank auch nochmal dazu. Denn was ich auch nochmal bestärkend dazu sagen will, ist, dass diese Kürzungen, die ja bereits vollzogen sind, die sind ja bereits entschieden, diese Kürzungen, die werden natürlich insbesondere langfristig Auswirkungen haben, weil wir nämlich Forschung langfristige Auswirkungen hat. Wenn wir diese Bereiche und diese extrem wichtigen, für die Gesellschaft extrem wichtigen Themen nicht erforschen jetzt und dann auch die Forschungsergebnisse mit der Praxis in die Praxis zurückspielen, beziehungsweise hier mit der Praxis zusammenarbeiten und solche Projekte nicht mehr notwendig sind, ja, dann hat das natürlich drastische Implikationen für die weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen. Also in diesen Projekten, wo es ja auch konkret um die Zusammenarbeit mit jungen Menschen ging und wir beispielsweise, ein Beispiel noch, eine Studie wurde uns eigentlich bereits schon versprochen und gesagt, dass sie die machen wollen. Es wäre eine repräsentative Befragung unter jungen Menschen in Deutschland gewesen, das heißt bis 29-Jährige. Das haben wir im letzten Jahr gemacht und haben gesehen, festgestellt in dieser Befragung, dass es einen drastischen Anstieg an Neigung zu Verschwörungstheorien und auch extremistischen Aussagen in der jungen Generation gibt. Ja, und das haben wir in der Studie darstellen können, wollten in diesem Jahr wieder eine Studie dazu machen, um dann eben darauf basierend auch Veränderungsoptionen vorzuschlagen. Diese Studie, das wurde uns so gesagt vom Projektträger, ist vom BMBF nicht gewünscht. Und da kann mir nur die Vermutung entstehen, entweder das BMBF denkt, das ist nicht wichtig, oder das BMBF denkt, sie wollen da gar nicht genau hinschauen. Sie wollen nicht sehen, wie es mit extremistischen Einstellungen beziehungsweise Einstellungen zur Verschwörungserzählung bei der jungen Generation aussieht, in ländlichen Regionen insbesondere. Also wir haben es repräsentativ immer gemacht und dann anhand von Regionen auch immer geschaut.
Mhm. Herr Gehring.
Ja, ich habe jetzt ein bisschen das Problem, dass ich...
ja, Sie sind in so einer Zwischenrolle, ne?
Sondern ich bin Ausschussvorsitzender und ich bin ein grüner Koalitionspartner und ich kann nur sagen, zur Koalition gehören drei Partner. Und die müssen vertreten durch ihre Fraktion im Deutschen Bundestag am Ende dem Regierungsentwurf, dem Parlamentsentwurf des Haushaltes zustimmen. So, und das wird im November, Dezember der Fall sein. Wir haben vorher die Bereinigungssitzung, wir haben Beratungen in den Fachausschüssen und wir haben Diskussionen natürlich maßgeblich im Haushaltsausschuss. So, und ich kann nur für die Grünen im Bundestag sehr klar sagen, dass natürlich die Frage, wie resilient ist unsere Demokratie? Wie schaffen wir das durch Forschung und konkrete Fördermittel auch für politische Bildungsträger und Trägerinnen, hier auch zu immunisieren gegen Rechtsextremismus, gegen andere Extremisten? Das ist uns wahnsinnig wichtig. Und deswegen wird man sich das im Gesamttableau anschauen müssen. Ich habe schon gesagt, dass ich auch die Kürzung bei der Bundeszentrale für politische Bildung nicht nachvollziehbar finde, gerade in der jetzigen Zeit. Und was Frau Kolleg ansprach, Demokratieförderung, Deradikalisierung, auch die ganze Antirassismusforschung oder jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, das ist ja auch exzellente Forschung, die in Deutschland stattfindet. Und da ist einmal die Forschung wichtig, um auch noch mehr zu erfahren über Gegenstrategien und andererseits die konkreten Mittel für Projekte, die Demokratieförderung betreiben. Wir haben ein Demokratiefördergesetz verabschiedet und wir haben eine Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation verabschiedet. Sechste Mission, da geht es auch um die Resilienz der Gesellschaft. Und deshalb werden wir das natürlich bei den Haushaltsmitteln auch ansprechen. Und ich gehe davon aus, dass da auch viele Parlamentarier das sehr ähnlich sehen, dass wir als Demokratie gegen die Feinde der Demokratie und Feinde gegenüber der Vielfalt dann auch handlungsfähig bleiben müssen. Ich bin ja hier aus Essen zugeschaltet und war jetzt gerade hier bei der Pride-Parade. Und ob man jetzt Mensch mit Migrationshintergrund ist oder schwul, lesbisch oder queer, man merkt, dass in dieser Gesellschaft was nach rechts rutscht. Und deshalb ist es wichtig, da auch weiter klare Stoppschilder zu hissen. Und das muss sich eben auch in der Mittelausstattung, in dem ganzen Feld der Demokratiestärkung und Resilienz widerspiegeln. Insofern viel Gesprächsbedarf. Ich sehe das Problem und ich teile einen Großteil Ihrer Sorgen.
Kahlschlag in der Wissenschaft ist heute unser Thema. Frau Roman-Speck, danke, dass Sie angerufen haben und uns auch nochmal auf die politischen Implikationen dahinter hingewiesen haben.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Campus und Karriere am Samstagnachmittag. Wir reden über einen möglichen Kahlschlag in Wissenschaft und Bildung, über Forschungsprojekte, die möglicherweise auf der Kippe stehen, über Bildungsprojekte, die gefährdet sind. Denn es gibt Kürzungspläne der Bundesregierung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wir reden darüber auch mit Ihnen, unter anderem mit Herrn Hülker, der uns angerufen hat. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schießen Sie los.
Also mich betrifft das jetzt nicht mehr ganz so intensiv, weil ich nicht mehr direkt an der Hochschule bin. Ich bin Chemiker, komme aus dem BIN-Fach, also jetzt nicht Geisteswissenschaften, wie die Dame, die auch da in der Rederunde ist. Aber ich habe zwei Kinder, die jetzt ins Studium gehen und die natürlich dann auch entsprechend Fördermittel später brauchen werden. Und es ist jetzt schon so, um ans Abitur zu kommen, später auch fürs Studium, haben wir schon eine Politik für die besser Betuchten. Also wirklich eine Klientelpolitik. Mhm. Sie können heutzutage nur, wenn sie aus einem wohlhabenden Elternhaus stammen, ohne mit einem Riesenberg an Schulden hinterher dazustehen, durch so ein Studium gehen. Anders als Auszubildende bekommt ein Student ja kein Geld. Er muss Geld mitbringen, auch wenn wir natürlich billig hier in Deutschland unterwegs sind, keine großen Studiengebühren haben, wie in den USA zum Beispiel oder in der Schweiz. Aber sie müssen ja Wohnraum haben, sie müssen von etwas essen, sie müssen Literatur kaufen. Die Bibliotheken sind schon besser ausgestattet, viel geht online. Aber am Ende liegen wir momentan bei etwa 1.000 Euro, die ein Student monatlich benötigt. Das bringen sie mal aus dem Nettoeinkommen auf. Und nachher dann für Förderprojekte ist das ähnlich. Und wir müssen dahin kommen, dass wir nicht mehr Klientelpolitik haben, sondern mal ganz klar sagen, alles das, was wir uns im Gemeinwesen erlauben, muss aus Steuern finanziert werden, aus Abgaben. Wir müssen da Strategien für entwickeln. Das kann sein, dass ich eben für den Studenten, für den, der erstmal sich noch ausbilden lassen muss, tatsächlich sage, wir haben eine Abgabe, die wir an der Hochschule waren, mit einem kleinen Anteil, meinetwegen 0,25% unseres Einkommens, finanzieren. Und die dann entsprechend eine Finanzierung bekommt, für ihr Erststudium zumindest, die dann tatsächlich nicht wie ein BAföG mit wilden Anträgen und Diskussionen und viel Formalität und viel Aufwand und dadurch auch Kosten genehmigt wird, finanzierbar ist. Und das kann dann in Generationen weiterlaufen. Und für Forschungsprojekte, da habe ich als Student selber dann Gelder einwerben müssen. Ich bin auf Messen gegangen mit unserem Institut, habe meine Arbeit vorgestellt, wir haben Drittmittel aus der Wirtschaft eingeworben und dahin müssen wir auch kommen. Das können natürlich Geisteswissenschaftler nicht in dem Umfang. Aber so wie eben die Dame sagte, ist es ja möglich, mal sich zu überlegen, wenn ein Ministerium Wissen braucht über die Gesellschaft, warum gehe ich dann zu irgendwelchen Privatinstitutionen statt zu den Universitäten, die wir ja schon finanzieren, und lass mir dort entsprechend Wissen gegen Geld beschaffen, dass dort wissenschaftlich sauber aufbereitet ist. Das ist einfach ein Weg, wie wir da hinkommen können. Wir brauchen Drittmittel.
Heißt das, die Ampel, wenn ich das so überspitzt formuliere, ist Ihnen zu unambitioniert, was Bildung und Wissenschaft und Forschung angeht?
Also ich fürchte, da ist die Dame, die vorhin auch angerufen hat, auch nicht, geht es mir auch so. Ich tue mir da mit der Partei unseres Finanzministers sehr schwer. Ein Finanzminister muss sparen, der muss den Haushalt konsolidieren, gar keine Frage.
Das ist ja auch sein Job, genau.
Genau, aber es ist einfach so, wir können nicht immer dahin gehen und sagen, wir machen Politik für Besserverdienende und versprechen irgendwie, es gibt keine Steuererhöhung in einer Zeit, in der wir ein unglaubliches Maß an Finanzen benötigen für unser Gemeinwesen. Wir retten unsere Demokratie, unser Land damit, indem wir die Ukraine unterstützen, einen Krieg zu führen, den sie führen müssen, weil wir einen aggressiven Partner, Gegner im Osten haben, der versucht, eben die Demokratien zu beschädigen. Wir haben eine Covid-Phase hinter uns gebracht, die unglaubliche Summen verschlungen hat. Und da müssen wir einfach mal dahin kommen, dass auch die Partei unseres Schattenkanzlers tatsächlich das leider sehr extensiv mitgefördert haben. Und alle zusammen müssen jetzt mal sagen, hey, wir schließen die Schultern und wir gehen mal dahin, dass wir ehrlich sind mit den Menschen. Diese Ehrlichkeit wird unbedingt eingefordert. Das ist somit ein Grund, warum es zu Verschwörungstheorien kommt, weil eben nicht klar und transparent oft kommuniziert wird. Da muss auch unser tatsächlicher Kanzler sicherlich sich an die Nase fassen und sagen, hey, ich muss auch mal die unschönen Dinge sprechen.
Den Demokratie- und Forschungsteil, den machen wir jetzt mal mit Nina Kolleck, Professorin in Potsdam für Erziehungs- und Sozialisationstheorie. Und danach wird Kai Gehring als Bundestagsausschussvorsitzender für Bildung, Forschung und Technologie so ein bisschen die politische Einordnung mal machen. Frau Kolleck.
Ja, genau. Ich kann es auch nur noch mal unterstreichen. Die Bundesregierung sollte hier ihre Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag einfach ernst nehmen und die Forschungsförderung
entsprechend ausstatten, um auch die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Also im Koalitionsvertrag steht es ja auch schwarz-weiß eben. Ein Beispiel: Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Oder durch bessere Rahmenbedingungen für Hochschule, Wissenschaft und Forschung wollen wir den Wissenschaftsstandort kreativer und wettbewerbsfähiger machen. Oder ein anderes Beispiel: Wissenschafts- und Forschungsfreiheit sind der Schlüssel für kreative Ideen, die dazu beitragen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Also hier nur mal drei Beispiele. Es gibt noch weitere mehr. Ich muss sagen, dass ich selbst und auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, regelmäßig einfach gerade das Gegenteil vom Bund wahrnehmen.
Herr Gehring.
Ja, da steckt jetzt wahnsinnig viel Stoff drin. Also wir sind in der Tat weiterhin in einem krisenhaften Zustand und haben keine Normallage. Wir haben in der Tat nach wie vor zu kämpfen mit Rezessionstendenzen aufgrund des russischen Angriffskriegs. Das hat auch weiter massive Folgen für unsere Gesellschaft und die internationale Gemeinschaft. Das ist richtig. Dann haben wir einen Koalitionsvertrag, der immer noch sehr, sehr gute Linien und Marschrouten vorgibt. Ich bedauere sehr, dass wir keine zusätzlichen Steuereinnahmen zum Beispiel über eine höhere Besteuerung der 1% der Superreichen erzielen können. Das ist mit diesem Finanzminister leider nicht zu machen. Ja, und ich möchte aber auch darauf pochen, dass im Koalitionsvertrag beispielsweise der Abbau klimaschädlicher Subventionen auch sehr groß geschrieben ist. All das würde eben Spielräume schaffen. Genauso wie wir natürlich auch sowas wie einen Tankrabatt nicht nochmal machen sollten. Das ist einfach klimapolitisch und vom Volumen her überhaupt nicht sinnvoll. Und das ist ja auch, gehört ja auch zur Transparenz dazu, dass, glaube ich, die Menschen schon sehen, okay, da wird in der Ampel gerungen, weil man eben unterschiedliche Auffassungen hat. Es ist die Konstellation, die jetzt gerade mehrheitsfähig ist und versucht, viele der Modernisierungsdefizite aus der Vergangenheit auch zu beheben. Und ich glaube, dass die Ampel trotz allem besser ist als ihr Ruf. Von Kahlschlag kann jetzt keine Rede sein. Das Wort fiel schon oft. Das BMBF wird 20,3 Milliarden Euro im Jahre 2024 ausgeben können. Richtig ist, dass mich die 500 Millionen Kürzung auch sehr schmerzen. Und da habe ich jetzt mehrfach deutlich gemacht, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Andere Häuser haben größere Kürzungen. Wir haben aber auch in dieser Gesamtgemengelage erhebliche Investitionen in den Sondervermögen. Das ist zum Beispiel der Klima- und Transformationsfonds, um mehr Klimaschutz zu machen und die Energiewende zu wuppen. Das ist alles ja viel zu spät, aber auch durch den Angriffskrieg ja jetzt zu der großen Energiesouveränitätsfrage geworden. Und bei Erneuerbaren, da wird jetzt geklotzt statt gekleckert, wie in den letzten Jahren. Ja. So, und wir haben natürlich noch das Sondervermögen Bundeswehr und deshalb insgesamt auch viele Investitionen in diesem Bundeshaushalt. Wir würden uns bei den Zukunftsinvestitionen bei Bildung, Forschung, Wissenschaft noch mehr wünschen. Und ich muss noch mal kurz aufs BAföG kommen, weil ich das beim Zugeschalteten auch teile, dass eben ein Studium keinesfalls vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Und deshalb setzen wir uns weiter dafür ein, dass eine größere Studienstrukturreform noch kommt. Wir haben jetzt schon erreicht einen ersten Schritt im letzten Jahr mit der Freibetragserhöhung, mit der Satzerhöhung, mit der stärkeren Digitalisierung. Digitalisierung bei Frau Karliczek war, man kann den BAföG-Antrag stellen, muss ihn dann ausdrucken und per Post schicken. Das ist jetzt komplett digitalisiert, immerhin. Wir haben ein Programm Junges Wohnen für Studierende aufgelegt. Da wird jetzt losgebaggert und das Deutschland-Ticket führt jetzt auch zu einem bundesweiten Studierenden-Ticket. Und die nächste BAföG-Reform, da bin ich weiter Optimist und zuversichtlich, wird geplant werden müssen.
So, das prüfen wir dann ab, ob das gelingt bis zum Ende der Legislatur. Ich gehe mal so einen halben Schritt zurück. Sie haben gesagt, ja, es wird noch ganz viel gerungen innerhalb der Koalition. Herr Hilker, haben Sie das Gefühl, dass dieses Ringen transparent genug ist für Sie, dass Sie mitbekommen, wie da die Diskussionslinien laufen und wie wichtig dann eben auch Wissenschaft, Forschung und Bildung genommen werden?
Also transparent ist das kaum. Was man natürlich wahrnimmt, ist, dass unterschiedliche Risikobereitschaft da ist. Die Grünen, das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, setzen sich auch mit dem Risiko, später weniger Stimmen zu haben, das sieht man jetzt auch gerade, stark für die Energiewende ein. Ein sehr unpopulärer Punkt, weil es halt Geld kostet, weil es Veränderungen sind. Unser Finanzminister, der hat aber Schiss, der hat einfach ganz ehrlich gesagt nicht den Arsch in der Hose. Das fehlt einfach mal zu sagen, hey, wir müssen Steuern erhöhen für bestimmte Dinge, weil wir es so nicht finanziert kriegen.
Und die bestimmten Dinge für diese scharfe Kritik jetzt, die Sie formulieren, die bestimmten Dinge wären Bildung und Wissenschaft?
Zum Beispiel, ganz genau. Also es gibt natürlich auch andere Punkte, wo das sicherlich auch notwendig ist. Alle kämpfen momentan gerade mit Kürzungen und natürlich ist auch wichtig, Finanzen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Wir als Steuerzahler wollen ja auch tatsächlich, dass das nicht unnötig rausgeballert wird. Aber entscheidend ist tatsächlich, wir sind kein Land, das damit punkten kann, dass wir super billige Arbeitskräfte haben und irgendwelche arbeitsintensiven Leistungen besonders günstig anbieten können, auch wenn wir das sicherlich im Vergleich schon können. Wir brauchen einfach gut ausgebildete Ingenieure, Wissenschaftler, Fachleute. Mit diesen Ideen, die die entwickeln, können wir zukünftig als Gesellschaft noch weiter bestehen. Und das ist einfach halt ein großer Standortvorteil, den wir jetzt noch haben, der aber immer weiter abnimmt. Und dann müssen wir halt auch sicherstellen, dass wir eine Struktur haben, die tatsächlich attraktiv ist, für einen Forschenden in Deutschland zu bleiben, Forschungsprojekte durchführen zu können, statt dann zu sagen, ach, dann gehe ich doch in die Schweiz, dann gehe ich doch in die USA oder hin, wo ich halt mehr Geld angeboten bekomme.
Darf ich da noch was sagen? Ja, gerne,
Herr Göring.
Ja. Ich möchte jetzt auch, ich sehe das ja problematisch mit den Kürzungen. Wir sollten jetzt aber nicht uns schlechter reden, als wir sind, weil wir natürlich Hochtechnologiestandort und Innovationsstandort sind. Das sieht man ja auch, dass so viele internationale Talente nach Deutschland kommen, sowohl bei den Studierenden als auch beispielsweise Gastprofessuren. Und das weiter auch zu stabilisieren und zu fördern, dass wir mit dem Standortnachteil der deutschen Sprache, ja, Wissenschaftssprache Englisch, aber beste Infrastrukturen beispielsweise haben oder auch die Studiengebührenfreiheit und eben dann doch solche sozialen Settings, dass es doch hochattraktiv ist, in Deutschland zu studieren oder zu forschen. Da darf man aber halt nicht nachlassen in den Investitionen, damit es auch so bleibt, weil wir natürlich in einer internationalen Wettbewerbssituation auch sind und die klugen Köpfe hier im Land halten wollen und auch weitere anziehen wollen. Und deshalb ist die Internationalisierung unseres Wissenschaftsstandortes wahnsinnig wichtig.
Das würde ich aber gerne nochmal rückbinden an die Situation an der Uni Potsdam, Frau Kolleck, oder auch in Ihrem Forschungsfeld. Wie nehmen Sie das da wahr?
Ja, ich sehe es kritischer als Herr Göring. Ich sehe es in jedem Fall kritischer. Denn ich sehe, dass viele internationale WissenschaftlerInnen abgeschreckt sind vom Forschungsstandort Deutschland mittlerweile, weil die Perspektive für WissenschaftlerInnen auf Qualifikationsstellen einfach so schlecht ist und auch immer schlechter wird. Und da trägt natürlich das Agieren des Bundes und die stärkere mangelnde Verlässlichkeit auch auf Förderungen in Bezug auf Förderungen des Bundes und auch das politische Agieren des Bundes in Bezug auf die Situation von NachwuchswissenschaftlerInnen erheblich zu bei. Also ich sehe, dass viele international sehr gut qualifizierte WissenschaftlerInnen den Markt Deutschland scheuen und erst gar nicht kommen, weil es einfach immer unattraktiver wird, in Deutschland zu arbeiten. Und andersherum, dass viele WissenschaftlerInnen Deutschland verlassen, sehr, sehr gut qualifizierte WissenschaftlerInnen, weil ihnen einfach die Situation viel zu unsicher ist und auch diese prekären Arbeitsverhältnisse und die Unsicherheit ja auch nochmal gestärkt wird durch das aktuelle Agieren, gerade des BMBF.
Ja, Frau Kolleck, ich kann Ihr Gefühl dann nachvollziehen. Das ist aber jetzt durch Statistik noch nicht so gedeckt. Sonst wäre das ein Warnsignal. Aber ich sage Ihnen auch sehr klar, dass wir beispielsweise ja jetzt auch noch mal Mittel binden im 24er Haushalt, weil wir die Dynamisierung des Zukunftsvertrags Studium und Lehre verankert haben. Das heißt, dass wir die Hochschulen jetzt verlässlich jedes Jahr um 3%ige Aufwüchse versehen und das nicht nur beim Pakt für Forschung und Innovation für die Außeruniversitären, die bisher schon 3% Aufwuchs pro Jahr bekommen haben. Das heißt, dass beim BMBF ja auch viele Mittel durch Bund-Länder-Pakte und Vereinbarungen gebunden sind.
sind. Und ich finde das super, dass bei den Hochschulen +3% jetzt jedes Jahr steht. Das ist ein Mechanismus, den die Ampel auch auf grünes Betreiben eingeführt hat.
Das heißt, da ist Dynamik drin. Wir stellen fest, eine Stunde reicht gar nicht, um unser Thema zu besprechen. Steuern schon auf das Ende der Sendung zu. Von daher muss ich so ein bisschen dazwischen gehen, bitte um Verständnis dafür. Was klar ist, wir werden dieses Thema weiter besprechen müssen. Das ist so dynamisch, da ist passiert so viel, dass wir heute natürlich nur einen Auftakt machen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die angerufen haben oder gemeldet haben, insbesondere aber bei Nina Kolleck, Universitätsprofessorin aus Potsdam, Bildungsforscherin, und bei Kai Gehring, der für die Grünen im Deutschen Bundestag sitzt und dort Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung ist. Danke Ihnen, dass Sie mit diskutiert haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.